Wir werden in 2 Wochen nach dem Besuch von Jörg Werenberg, er besucht uns nächste Woche, werden eine neue Serie von Botschaften über das Buch der Offenbarung beginnen. Aber ich möchte heute eine wichtige Figur, eine wichtige Person aus dem Alten Testament betrachten. Es handelt sich um einen König, der die Geschichte des Volkes von Juda so sehr geprägt hat, dass einige jüdische Gelehrte ihn als sogar den verheißenen Messias gesehen haben. Ich spreche von König Hiskia. Diese Person und sein Glauben wollen wir uns heute anschauen. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch beten. Wir bleiben sitzen. Lieber Herr, wir stehen vor dir. Wir wollen dein Wort betrachten, ein Wort, das du uns gegeben hast, damit wir Trost empfangen, damit wir Ermutigung empfangen, damit wir Verheißung finden dort, Verheißung, dass du einen Messias senden möchtest, der für unsere Sünden stellvertretend sterben soll. Und wir wissen, dass das geschehen ist. Wir danken dir für die Gabe deines Sohnes, Jesus Christus, der als Mensch, als wahrer Mensch gekommen ist und uns errettet hat durch sein Kreuz, deinen Kreuzestod, Herr. Und wir danken dir dafür. Wir sind heute wirklich die Frucht seiner Mühe, Herr, und wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir danken für das, was du getan hast. Lass uns, wenn wir dein Wort betrachten, erkennen, was du uns sagen möchtest, welche Vorbilder wir im Alten Testament haben und welche Lektionen wir daraus lernen sollen. Hilf uns bitte durch deinen Geist, das zu verstehen, Herr. Amen. Ja, wir werden heute 4 ganze Kapitel überfliegen. Ich werde sie nicht lesen. Wir werden einige Ausschnitte aus diesen 4 Kapiteln lesen. Die finden wir im 2. Buch der Chronik, ab Kapitel 29. Und die Geschichte des Hiskias erstreckt sich bis zum Kapitel 32. Wir haben eine parallele Überlieferung im 2. Buch der Könige, Kapitel 18. Beide Berichte unterscheiden sich auch ein bisschen. Hier ist der Autor des Buches, der Chronik, nennen wir ihn der Chronist, der Autor der Chronik. Er betrachtet seine Herrschaft als eigentlich den Höhepunkt der Geschichte Judas nach David und Salomo. Während der Autor der Königsbücher diesen Platz seinem Urenkel Josia einräumt. Im Vergleich zum Autor des Königsbücher fügt hier der Chronist der Geschichte Hiskias mehrere Episoden hinzu, die wir im 2. Buch der Könige nicht finden. Das ist zum Beispiel die Wiederherstellung des Tempels, hier im Kapitel 29, sowie die Erneuerung des Passafestes im Kapitel 30, die Reform des Gottesdienstes im Kapitel 31 und auch eine kurze Beschreibung der Invasion der Assyrer durch Sennacherib im Kapitel 32. Warum habe ich diesen Text ausgesucht? Ich denke, die Geschichte Hiskia ist für uns sehr wichtig, insofern sie viele praktische Anwendung enthält, die sich auf die Anbetung, auf den Gottesdienst beziehen. Gottesdienst, den Gott sucht auch bei uns, nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern auch im Leben seiner Gemeinde. Und auch, und das ist wichtig, die daraus resultierenden Segnungen, die aus diesem Gottesdienst entstehen. Das, was wir hier sehen, wollen wir auch in praktischer Weise auch betrachten. Ja, Zunächst die Verse 1 und 2. Lesen wir Kapitel 29 in 2. Chronik. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zachajas. Wir lesen, dass König Hiskia 25 Jahre alt, als er König wurde, als seine Herrschaft begann. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir diese zeitliche Angaben lesen, da wir sehen, dass sein Vater Achas im Grunde genommen offensichtlich, wenn wir das so einfach so wörtlich nehmen, mit 36 gestorben ist. Und jemand, der 36 ist, wenn er stirbt, kann nicht einen Sohn von 25 Jahren haben. Das liegt daran, dass wir hier gewisse Dinge nicht richtig gut einordnen können. Es gab auch eine Zeit der Mitherrschaft dieser Könige. Das heißt, ein König war noch König, als sein Sohn schon mit ihm angefangen hat, mitzuregieren. Und das ist ein bisschen schwer. Es wurden viele Studien geschrieben über diese Frage. Wir haben keine genaue Gewissheit über diese Dinge. Aber das ist nicht so entscheidend. Es ist davon auszugehen, dass Hiskia schon eine Zeit lang auch mit seinem Vater Achas mitregiert hat, als er dann mit 25 Jahren endgültig König von Juda wird. Er wird König von Juda. Wir wissen, es gab zu dieser Zeit eine Trennung zwischen dem Nord von Israel und dem Süden. Diese Trennung ist nach Salomo erfolgt. Und das ist auch eine schwierige Zeit für das Reich im Norden. Als Hiskia beginnt zu regieren, ist schon das Reich Israels ist schon hat schon ein Ende erlebt. Es leben noch Menschen im Land, aber ein großer Teil des Volkes ist nach Assyrien verschleppt worden. Wir lesen hier, dass er der Sohn des Achas war. Achas war ein abtrünniger König. Und dass im Gegensatz, also zu seinem Vater, Hiskia das tut, was recht in den Augen des Herrn war. Ganz wie sein Vater David es getan hatte. Ja, Vater ist hier im Sinne von Vorfahren zu verstehen. David war nicht der direkte Vater von Hiskia, das ist ganz klar. Aber es ist auch erstaunlich, dass Achas nicht genannt wird, weil er kein Vorbild war. Und dass, wenn David hier genannt wird, es ist, weil er wirklich, weil der Chronist sagen will, Hiskia war wie sein Vorfahren David, ein Vorbild. Er tat, was Gott gefiel, genauso wie David es tat. Es ist auch interessant, dass der Chronist im Vergleich zu den Autoren der Königsbücher, wenn er über gute, gerechte Könige spricht, die positive Aspekte ihrer Herrschaften auch betont, hervorhebt. Und Hiskia wird hier ganz klar in die Linie Davids eingeordnet. Ein guter König. Ist auch erstaunlich, sein Vater Achas war ein böser, abtrünniger König. Und sein Sohn, der Sohn von Hiskia, Manasse, wird wieder so ein abtrünniger König sein. Ja, die erste Frage, die wir uns stellen können, lautet, wie kommt es, dass er ganz anders handelte als sein Vater Achas und nicht seinem schlechten Beispiel folgte? Wenn wir die Könige Israel betrachten, sehen wir, dass wie die Vater gelebt haben, haben auch die Söhne gelebt, waren auch keine guten Vorbilder, haben dem Beispiel ihrer Väter auch, sind dem Beispiel ihrer Väter gefolgt. Wir wissen es nicht. Lag es an der Erziehung durch seine Mutter? Seine Mutter wird hier genannt. Der Vater wird nicht hier explizit genannt, aber es steht, der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zachajas. Vielleicht wird es erwähnt, um zu sagen, gut, das ist vielleicht dank seiner Mutter, dass er so wurde. Mütter hatten eine wichtige Rolle damals bei der Erziehung der Kinder. Und das ist vielleicht der Grund für diese Frömmigkeit, die er auch gezeigt hat. Wir wissen es nicht. Was wir merken, ist, dass die Gottlosigkeit seines Vaters Ahas keine Auswirkungen auf ihn hatte. Die Bibel betont, dass es keine Zwangsläufigkeit in Bezug auf das Verhalten jedes Einzelnen gibt. Das ist nicht, weil dein Vater schlecht war, dass du automatisch auch schlecht sein wirst. Oder es ist nicht, weil deine Eltern gläubig und gerecht waren, dass du automatisch auch gerecht und gläubig sein wirst. Natürlich finden wir in der Schrift eine Aussage, die sagt, im Gesetz Gottes, wenn die 10 Gebote genannt wird, wird uns gesagt, dass Gott die Sünden der Väter an ihren Kindern bis in die dritte oder in die vierte Generation hinein bestraft. Aber das müssen wir richtig verstehen. Das bedeutet keinesfalls, dass Gott diese Kinder verhärtet. Wir sollen nicht so verstehen, dass weil die Eltern böse waren, Gott automatisch die Kinder verhärten wird bis in das vierte Glied maximal, sodass sie keine Chancen haben, umzukehren. Das ist nicht so gemeint. Was hier gemeint ist in dieser Aussage, ist, dass Gott trotzdem zulässt, dass diese Kinder durch das Beispiel ihrer Väter stark behindert werden in ihrem Glauben. Das ist ganz normal, dass wenn man schlechte Eltern gehabt hat, die einen geschlagen haben oder die Alkoholiker waren, dass das wirklich eine große Last für die Kinder bedeutet. Sie beginnen ihr Leben mit ein schwieriges Erbe. Dass Gott die Kinder für die Sünde ihrer Väter nicht bestraft, wird ganz deutlich in der Schrift gelernt, zum Beispiel im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 18 zum Beispiel. Es war nicht so selbstverständlich, weil Israel der Meinung war, dass Gott sie bestraft hatte, weil ihre Eltern böse waren. Das heißt, dadurch entschuldigte auch das Volk zu dieser Zeit seine eigenen Sünden. Sagen, ja, wir können nichts dafür, wenn wir das Böse tun. Das hat mit unseren Eltern zu tun. Und Gott bestraft uns auf diesem Grund. Ja. Und Hesekiel sagt, also geführt von dem Geist Gottes, er erklärt, das ist nicht der Fall. Ja. Er sagt ja zum Beispiel in Vers 14, und siehe, wenn ein böser Mensch, erstens wird das Beispiel von einem Mensch gegeben, der gut ist und sein Sohn ist schlecht, und dann der Enkel, also der Sohn des Menschen, der sich von Gott abgewandt hat, hier kommt in Frage, siehe, wenn er wiederum einen Sohn zeugt, der alle Sünden seines Vaters sieht, die dieser vollbracht hat, ja, wenn er sie sieht, aber solche nicht tut. Er hat das schlechte Vorbild seines Vaters vor Augen, aber entscheidet sich, diese Sünden nicht zu tun. Punkt, Punkt, Punkt. Wir lesen weiter. Gott sagt, er soll nicht sterben um der Missetat seines Vaters willen, sondern er soll gewiss leben. Sein Vater aber, der Gewalttat verübt, seinen Bruder beraubt und getan hat, was nicht gut ist, unter seinem Volk, siehe, der soll sterben wegen seiner Missetat. Also wir sehen hier, dass Gott sagt ganz deutlich, jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Es gibt keinen Automatismus. So kann niemand von uns, und das ist auch wichtig, die Verantwortung für seine eigenen Fehler auf eine schlechte Erziehung schieben, weil meine Eltern mich nicht richtig erzogen haben, oder weil sie mich nicht geliebt haben, dann kann ich auch nicht erfahren, was wahre Liebe ist. Das dürfen wir nicht machen. Das Wort Gottes fordert uns auf, umzukehren. Wenn wir schlechte Vorbilder haben und wenn wir gesündigt haben, wir verstehen, was das Böse ist, und Gott fordert uns auf, umzukehren, sogar auch die Sünden unserer Vorfahren zu bekennen. Das wird auch in der Schrift gelehrt, sich nicht mit diesen Sünden zu identifizieren, sich davon zu distanzieren. Das bedeutet eine klare Entscheidung, dass wir sagen, nein, ich möchte mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Ich möchte einen neuen Anfang machen. Und das ist immer möglich. Es gibt kein Hindernis. Die Schrift ist ganz klar, mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir immer einen neuen Anfang machen. Und mit der Kraft Gottes können wir nach dem streben, was Gott wohlgefällig ist. Wir lesen weiter im Vers 3. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er, also Hiskia, er öffnete die Türen am Haus des Herrn und besserte sie aus. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen Osten. Und er sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen. Denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Auch haben sie die Türen der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israel kein Räucherwerk angezündet und kein Brandopfer dargebracht im Heiligtum. Und daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und er hat sie der Misshandlung und Verwüstung preisgegeben, dass man sie auszieht, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, eben deswegen sind unsere Väter durch das Schwert gefallen und unsere Söhne, unsere Töchter und unsere Frauen gefangen weggeführt worden. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein brennender Zorn sich von uns abwendet. Nun, meine Söhne, seid nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt, damit ihr vor ihm steht und ihm dient und damit ihr seine Knechte seid und ihm Räucherwerk darbringt. Das Erste, was Hiskia zu Beginn seiner Herrschaft tut, ist, den Tempel wieder zu öffnen. Das ist uns vielleicht schwer zu verstehen, aber der Tempel wurde durch den bösen König Achas wirklich geschlossen. Da hat eine Zeit lang während seiner Herrschaft gar nichts im Tempel wurde gar nichts getan für Gott. Hiskia lässt die Goldplatten wieder anbringen, die Achas entfernt hatte. Wir lesen zum Beispiel, dass Achas diese Goldplatten, die am Eingang des Tempels waren, auf den Türen des Tempels genommen hatte, um den assyrischen König ein Tribut zu zahlen. Der hat auch die wertvolle Sachen im Tempel einfach, könnte man sagen, geplündert, genommen, um ein Tribut dem König von Assyrien zu zahlen. Und die Schrift sagt auch, das war umsonst. Er hätte es sich erhofft, da Hilfe vom König von Assyrien zu nehmen, aber das hat ihm nicht geholfen. Im Gegensatz, dieser König hat sich auch sogar gegen ihn gewandt. Also eine katastrophale Situation. Der Tempel funktioniert nichts mehr, denn der Tempel ist zu. Und das Erste, was Hiskia tut, er eröffnet die Toren des Tempels wieder. Aber die Reinigung des Tempels, also was da drin verunreinigt wurde, konnte nicht durch Laien einfach durchgeführt werden, weil der Tempel wurde als heilig betrachtet. Das heißt, Hiskia durfte auch nicht irgendwelche Arbeiter bestellen und sagen, macht mal den Tempel wieder rein. Das war Aufgabe von den Priestern und den Leviten. Deshalb muss er jetzt die Priester und die Leviten dazu beauftragen. Er benötigt sie, um den Tempel wieder im Stand zu setzen. Der Zugang zum Tempel war wirklich heilig und Hiskia will nicht die Fehler seines Vaters wiederholen. Er betrachtet den Tempel als heilig. Und diese Aufgabe zu erfüllen, ist es dann nicht einfach so, dass die Priester einfach sagen, okay, fangen wir an. lass uns jetzt wirklich loslegen. Nein, sie müssen sich auch nach dem Wort Gottes, und wir sehen, wir werden auch sehen, wie wichtig das Wort Gottes für Hiskia war. Hiskia tat nicht einfach Dinge, weil er dachte, also ich möchte Gott gefallen, sondern er bezog sich immer auf das, was die Schrift sagt. Und er erkennt wahrscheinlich, es gibt verschiedene Stellen, wir sehen zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 29, Vers 22, dass wenn die Priester sich Gott nahen, sie sollen sich reinigen, also selbst reinigen. Hätten sie das nicht getan, warnt uns auch die Schrift, dass Gott sie töten könnte, wenn sie sich Gott nähern. Und das befiehlt auch Hiskia den Priestern. Und sie tun das. Was hat es uns zu sagen? Also diese Betonung auf diese rituelle Reinheit. Ich denke, dass wenn wir diese Dinge im Alten Testament lesen, dass es auf die moralische Reinheit auch im Neuen Bund verweist. Das heißt, wir sehen eine starke Parallele zwischen ritueller Reinheit im Alten Testament und moralische Reinheit bei uns, die zu der Gemeinde gehören. Jesus zeigt, das haben wir auch gesehen, als wir den Markus-Evangelium auch betrachtet haben, Jesus hat gezeigt, dass nicht das, was in den Körper hineingeht, ihn verunreinigt, sondern das, was aus dem Herzen herauskommt, das ist das, was den Menschen unrein macht. Und es ist auch deutlich, dass im Neuen Testament der Leib, unser Leib, das heißt, ja, unser Körper, dass es auch als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Wir haben keinen Tempel mehr und auch die Gemeinde, die Räumlichkeiten der Gemeinde sollten nicht als Tempel betrachtet werden. Es gab auch in der Reformation die Gewohnheit, eine Kirche, also einen Tempel zu nennen. Aber ich denke, dass die Betonung im Neuen Bund auf unseren Körper liegt. Das heißt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott will in uns wohnen durch seinen Geist. Und das ist sehr wichtig, dass wir unseren Körper, unser Leib auch reinigen. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 6. Paulus erinnert die Korinther daran, so zu leben, dass es Gott gefällt. Es ist nicht alles erlaubt. Viele der Korinther hatten schlechte Gewohnheiten. Einige Christen in Korinth gingen sogar zu Prostituierten. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Im Alten Testament wohnte Gott durch seinen Geist direkt im Tempel. Heute wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist in uns. Heiligen Geist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Hier wird betont, wir gehören uns nicht selbst. Wir können mit unserem Körper, mit unserem Leib, mit unserem Leben nicht tun, was uns gefällt. Wir sind auf Gottes Wort angewiesen, auf seinen Willen für uns. Oder 1. Thessalonicher Kapitel 4, dort lesen wir an dieser Stelle, Paulus sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, wahrscheinlich ist der Leib gemeint, oder es könnte auch sein, dass hier die Rede ist von dem Partner eines gläubigen Mannes ist, also die Frau, aber ich denke, wahrscheinlich ist der Leib in erster Linie gemeint hier, dass wir verstehen, unser eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Der Hinweis auf die Verwaltung. Wir sind Verwalter unseres Leibes. Nicht mit leidenschaftlichen Begierden wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Ja? Die Reinigung von Sünden erfordert, dass man sie bekennt, um Vergebung zu erlangen. Und hier sehen wir auch, dass das Sündenbekenntnis auch eine wichtige Rolle spielt. Es ist wahrscheinlich, dass Hiskia die Schuld sogar seine Vorfahren hier eingestanden hat, in seiner Rede zu den Priestern und zu den Leviten. Aber die Verse 6 bis 9, und das ist sehr wichtig, dass wir das auch hier sehen, sind wahrscheinlich hier nicht die Worte von Hiskia selbst, sondern ein Zusatz des Chronisten. Der Chronist übernimmt diese Worte, die wir nicht wortwörtlich hier überliefert haben, und macht eine Lektion, zieht eine Lektion daraus. Denn er erklärt, dass die Konsequenz für die Sünde des Volkes Israels und Juda dazu geführt haben, dass dieses Volk verschleppt wurde nach Babylonien. Ja? Und der Chronist, das ist auch wichtig, schreibt zu einer Zeit, wir sehen das ganz am Ende, dass er zu der Zeit schreibt, als Kyros auch die Freilassung der Gefangenen verkündet hat. Ja? Das ist diese Verse 6 und 9. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Und Vers 8, daher ist das Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und er hat die Misshandlung und die Verwüstung preisgegeben, dass man sie auszicht, wie ihr mit euren Augen steht. Der Chronist spricht zu dem Volk Israel, was noch in Babylon oder aus der Rückkehr von Babylon jetzt im Land wieder steht. Wir wissen nicht ganz genau. Denn siehe eben, deswegen sind unsere Väter durch das Schwert gefallen und unsere Söhne, unsere Töchter und unsere Frauen gefangen weggeführt worden. Kann auch sein, dass er sich auch auf die Verschleppung des Volkes Israel im Norden auch bezieht, die schon erfolgt war. Die Verse 12 bis 19 beschreiben die Arbeit der Leviten. Wir lesen, da machten sich die Leviten auf. Und da wird erzählt, wer dabei war und was sie getan haben. Wir lesen, dass am 16. Tag des ersten Monats, also der erste Monat ist nicht Januar, sondern vielleicht März, April, das ist der nach dem jüdischen Kalender, das heißt zwei Tage nach Beginn des Festes der ungesäuerten Broten, das heißt das Fest, das Passafest, alles beendet war. Das ist natürlich ein Problem hier. Wir sehen später, dass Hiskia das Passafest auch feiern wollte, aber dieses Passafest konnte nicht rechtzeitig gefeiert werden, weil Passa wird am 14. Tag des ersten Monats gefeiert und hier hat die Reinigung des Tempels zwei Tage länger gedauert. Deshalb wird auch später das Passafest im zweiten Monat, wie das Gesetz auch vorschreibt. Das Gesetz sagt, es ist möglich für die Juden, das Passafest einen Monat später, also zum Beispiel wer nicht rechtzeitig in Jerusalem sein konnte, weil er auf Reise war, kann auch das Passafest einen Monat später feiern. Das ist auch, was auch geschehen wird mit Hiskia. Nach der Reinigung des Tempels machte sich auch Hiskia daran, den Gottesdienst wieder einzuführen. Er hat nicht nur den Tempel restauriert, wiederhergestellt, sondern er bringt auch wieder den Gottesdienst im Gange. Er führt wieder den Gottesdienst so ein, wie es sein sollte. Und das umfasst hier drei wichtige Aspekte, diese Wiederherstellung des Gottesdienstes im Tempel. Das sehen wir ganz deutlich in den Versen 21 bis 24. Es geht um ein Opfer, was gebracht wird, um die Sühne für die Sünden des Volkes zu erwirken. Die Verse 21 bis 24. Sie brachten 7 Jungstier, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcken herbei zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Und er befahl den Söhnen Aarons, den Priester, sie auf dem Altar des Herrn zu opfern. Also ein Opfer für die Sünde wird gebracht. Zweitens, die Verse 25 bis 30 lesen wir, er ließ auch die Leviten sich im Haus des Herrn aufstellen mit Harfen und Lauten, wie es David und Gad, der Seher des Königs und der Prophet Nathan, befohlen hatten. Und es war das Gebot des Herrn durch seine Propheten. Und die Leviten stellten sich auf mit den Musikinstrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. Und dann gibt es auch Sänger, die sangen und die Trompeten schmetterten so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Also gleichzeitig, wenn das Opfer gebracht wird, wird Musik gemacht und das Volk singt. Es geht um Lobpreis Gottes. Und es ist auch wichtig, dass wir hier erkennen, dass dieser Lobpreis wird in Verbindung mit dem Opfer für die Sünden gebracht. Es verläuft parallel. Das heißt, Lobpreis hat mit dem Sündopfer zu tun, wird in Verbindung mit diesem Sündopfer gebracht. Und die Konsequenz davon sehen wir in den Versen 31 bis 36. Es entsteht auch Danksagung. 31 bis 36. Hiskia ergriff das Wort und sprach: Nun habt ihr euch dem Herrn geweiht. Tret herzu und bringt die Schlachtopfer und Dankopfer. Wir haben eine zweite Reihe von Opfern. Es gab ein Sündopfer für die Reinigung des Tempels, für das Königreich, für das Volk. Und nachdem dieses Opfer gebracht wurde, darf das Volk eine zweite Kategorie von Opfer bringen. Das sind die Dankopfer. Ja? Ihr könnt auch, vielleicht habt ihr das lange nicht mehr gemacht, ich empfehle euch, das dritte Buch Mose zu lesen und diese ganzen Opfer nochmal zu betrachten. Also in welche Reihenfolge und bei wem und für was und für wen sie gebracht wurden. Das heißt, das Volk bringt Gott Opfergaben. Das drückt die Dankbarkeit, soll die Dankbarkeit des Volkes ausdrücken. Als dies gibt uns natürlich, ich habe gesagt, wir wollen versuchen auch zu verstehen, was es für praktische Konsequenzen hat für uns und für unseren Gottesdienst. Und das gibt uns wertvolle Hinweise, wie wir unseren Gottesdienst heute gestalten sollen. Ja. Viele Gemeinden fragen sich, was gehört zum Gottesdienst? Wie soll man einen Gottesdienst gestalten? Wir haben hier wertvolle Hinweise. Wir sehen, dass das Volk Gottes, wenn er sich Gott nähert, seine Sünden bekennen soll. Man kommt nicht zu Gott einfach so. Ja? Leider ist es heutzutage in vielen Gemeinden so, dass die Menschen einfach so zu Gott kommen und sagen, ja, Gott ist mein Kumpel. Ja? Nein, man kommt nicht zu Gott einfach so, sondern man muss seine Sünden bekennen. Man muss erkennen, dass Gott heilig ist und dass wir Sünder sind. Dass es eine Kluft gibt zwischen Gott und uns. Natürlich wird diese Kluft auch überbrückt. Aber wie wird es, wie geschieht das? Durch das Opfer. Und diese Opfer, diese Opferung des Alten Testaments weisen auf das endgültige Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, dass wie die Opferung damals sehr wichtig war im Gottesdienst Israel, soll heute das Opfer Jesu Christi, sein Werk, zentral sein in unserem Gottesdienst. Es geht nicht nur darum, dass wir uns treffen und über ein schönes Wetter reden, dass wir gute Tipps geben, sondern dass das Werk unseres Herrn Jesus Christus im Zentrum des Gottesdienstes steht. Und nachdem unsere Sünden bekannt worden sind und wir uns auf dieses Opfer wieder gewandt haben, empfangen wir die Zusage der Vergebung unserer Sünden. Unsere Sünden werden uns vergeben, weil wir auf das endgültige Opfer unseres Herrn Jesus Christus schauen. Und auf dieser Grundlage kann es auch können wir auch Gott durch Gesang und Gebet auch in einem von Dankbarkeit geprägten Geist loben. Das heißt, unser Gesang, unser Lob, unsere Gebete sind möglich, weil wir die Zusicherung der Vergebung der Sünden haben. Dann in Kapitel 30, das ist der nächste Punkt, wird das Passafest gefeiert. Wir sehen, dass Hiskia unmittelbar nach der Tempelreinigung mit der Feier des Passafestes begann. Das Passafest ist auch ein wichtiges Opfer natürlich. Das ist wahrscheinlich das mit dem mit dem Yom Kippur, es ist wirklich das wichtigste Bild, was auf das Opfer hinweist. Das Passafest war eines von drei Festen, an denen das ganze Volk Israel nach Jerusalem kommen sollte. Ja? Erinnert euch, was sind diese drei wichtigen Feste? Also das erste Fest im Jahr, im ersten Monat, das ist das Passafest. Das Fest der ungesäuerten Brote, und das Passafest gehörte dazu. Dann kommt Pfingsten oder Shavuot, das ist im Mai, Juni. Und dann kommt auch ein wichtiges Fest, was praktisch auch heute ist es Rosh Hashanah, Beginn des Jahres. Aber damals begann das Jahr nicht im September, Oktober, sondern im März, April. Ja? Aber da in diesem dritten Teil, wo auch das Volk nach Jerusalem reisen sollte, gab es auch das Yom Kippur und gab auch die Sukkot, also das Fest der Laubhüttenfest. Und das Volk kam nach Jerusalem und feiert auch in Jerusalem. Und diese wichtigen Feste waren nicht optional, sondern zumindest die Männer sollten und die kleinen Kinder ab einem bestimmten Alter sollten unbedingt nach Jerusalem kommen. Und wir sehen hier, wie wichtig es dem König war, dass alle Israeliten an diesem Fest teilnehmen sollten. Deshalb lesen wir auch hier im Kapitel 30, dass Hiskia Boten schickt in das ganze Territorium, das ganze Gebiet Israel, um die Menschen einzuladen. Wir sehen, also sie konnten, wie gesagt, Vers 3 nicht zur bestimmten Zeit feiern, weil sich auch, wird uns noch ein Grund gegeben, die Priester nicht in genügender Zahl geheiligt hatten und das Volk war noch nicht in Jerusalem rechtzeitig versammelt worden. Also drei Gründe. Erstens die Reinigung des Tempels, die Reinigung der Priester. Man brauchte sehr viele Priester und nicht alle waren bereit und nicht das ganze Volk war da. Deshalb sendet auch Hiskia Boten in ganz Israel, Vers 5, sie verfassten einen Aufruf, der in ganz Israel von Beersheba ist im Süden, in der Wüste Juda, bis Dan, ganz im Norden, an der Grenze zu Libanon, verkündigt werden sollte, dass sie kommen sollten, um den Herrn, den Gott Israels in Jerusalem, das Passa zu halten. Denn sie hatten es lange Zeit nicht mehr gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Sollt nicht vergessen, im Nordteil des Reiches sind die Menschen, die meisten, verschleppt worden. Es leben noch Menschen da, aber sie haben keinen Bezug mehr zum Königreich und auch zum Tempel. Und Hiskia will diese Menschen einladen. Wir lesen Vers 6, die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda und sprachen nach dem Befehl des Königs: Ihr Kinder Israels, kehrt um zum Herrn, dem Gott Abraham, Isaak und Israels. Dürft nicht vergessen, vor allem im Norden, die Konsequenz, dass das Volk sich vom Herrn abgewandt war, war die Verschleppung gewesen. Die Zerstörung des ganzen Nordreiches. So wird er sich, der Herr, zu den Entkommenen kehren. Also Gott kehrt sich zu, interessant, er kehrt sich zu den Entkommenen, Voraussetzung, sie sich auch bekehren und Buße tun, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien noch übrig geblieben sind. Seid nicht wie eure Väter und eure Brüder, die sich versündigt haben an dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, sodass er sie der Verwüstung preisgab, wie ihr seht. Seid nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern ergebt euch dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er auf ewig geheiligt hat, und dient dem Herrn, euren Gott, so wird sich die Glut seines Zornes von euch wenden. Und wird auch gesagt, also wenn ihr euch bekehrt, wird Gott sich über eure Brüder und eure Kinder erbarmen, und die jetzt in Gefangenschaft sind, und sie werden in das Land zurückkehren. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Land Ephraim und Manasse, das heißt im Norden, und bis nach Zebulun. Aber man verlachte und verspottete sie. Wir lesen hier etwas sehr Trauriges. Die Menschen im Norden sind nicht von ihren bösen Wegen zurückgekehrt. Sie verlachten und verspotteten die Gesandten des Königs. Eine furchtbare Situation. Man kann sich auch vorstellen, wenn ein Mensch das Privileg hat, das Evangelium zu hören und verlacht Gott oder die Verkündiger des Evangeliums, was gibt es noch zu erwarten als ein schreckliches Gericht, sagt die Schrift. Vers 11, doch etliche von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Die meisten waren nicht bereit, um umzukehren, aber einige demütigten sich und kamen doch zum Fest. War trotzdem ein Erfolg, dass einige sich gedemütigt haben. Und auch heute, es ist traurig, die meisten Menschen wollen nicht mit Gott zu tun haben, aber wir können dankbar sein, dass trotzdem einige bereit sind, sich zu demütigen vor Gott. Ja, beachten wir auch hier im Vers 5, im Kapitel 30, dass das, was Hiskia tut, wirklich mit dem Wort Gottes zu tun hat. Wir lesen, sie hatten es lange Zeit nicht mehr gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Das heißt, Hiskia tut alles, bemüht sich alles zu tun, was vorgeschrieben war. Er betet nicht Gott nach seinen eigenen Vorstellungen, sondern nach dem, was geschrieben steht. Ja, für Hiskia ist es äußerst wichtig, auch das ist ein großes Anliegen bei ihm, dass die Israeliten das Fest von ganzem Herzen feiern. Und das Gesetz, wie gesagt, erlaubte im Fall einer Verunreinigung oder wenn jemand auf Reise war, das Passafest einen Monat später zu feiern. Hier trifft es im Grunde genommen auf die ganze Gemeinde hinzu. Und wir sehen auch, dass Vers 20, dass Hiskia, vor dem Vers 20, Hiskia entschuldigt sich bei Gott, dass es nicht rechtzeitig stattgefunden hat. Und er sagt, Vers 18, zweiten Teil, Hiskia betete für sie und sprach, der Herr, der gütig ist, wolle allen denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie es nicht mit der Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Also hier gibt es Menschen, die nicht korrekt informiert worden sind, nicht korrekt belehrt worden sind, die nicht genau wissen, wie man Gott dient, aber trotzdem den Wunsch haben, Gott zu dienen. Und Hiskia erkennt das und sagt, möge du Gott diesen Menschen vergeben. Sie tun das wirklich, weil sie dich lieben. Und wir lesen im Vers 20, und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Man könnte auch so verstehen, der Herr vergab dem Volk. Er duldete, dass die Sachen stattgefunden haben, nicht so, wie es tatsächlich vorgeschrieben war, weil das Volk unwissend war. Gott erhörte das Gebet des Hiskias. Und was auch sehr interessant ist, wenn wir nochmal bis zum Ende in diesem Kapitel 30 lesen, viermal wird gesagt, dass eine große Freude im Volk herrschte. Vers 21, sie feierten das Fest der ungesäuerten Broten, das ist das Passafest, 7 Tage lang mit großer Freude. Dann haben wir noch mal in Vers 23 und die ganze Gemeinde beschloss noch weitere 7 Tage. Also sie sind nicht zufrieden mit einer Woche, sondern sie feiert eine weitere Woche. Sie wollen nicht aufhören, so viel Freude sie haben. 23, noch 7 Tage das Fest zu feiern und so feierten sie noch 7 Tage lang ein Freudenfest. Es war ein Freudenfest. Dann Vers 25. Und die ganze Gemeinde von Juda freute sich und die Priester und Leviten und die ganzen Gemeinde, die aus Israel gekommen war, auch die Fremdlinge, die aus dem Land Israel gekommen waren und die in Juda wohnten, alle freuten sich. Vers 26 nochmal. Es war aber große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, hatte etwas derartiges nicht gegeben in Jerusalem. Wir sehen hier, es ist auch wichtig, und das sollte auch unseren Gottesdienst kennzeichnen, ist Freude. Wir sind froh, wir sind erfüllt mit Freude, weil wir wissen, dass Gott unsere Sünden vergeben hat. In Kapitel 31 geht es um die Reorganisation, um die Neustrukturierung des Tempeldienstes. Und wir sehen die praktischen Folgen dessen, was in Jerusalem während des Gottesdienstes, also während des Passafestes geschah. Das Volk, das Erste, was wir sehen, das Volk kehrt zurück. Ja, jeder kehrt in sein Haus zurück. Und sie gingen mit der Überzeugung los, dass es das Gelernte, was sie gelernt hatten, in die Tat umsetzen mussten. Das lesen wir ganz am Anfang von Kapitel 31. Alle Israeliten zogen, die sich angefunden hatten, hinaus zu den Städten Judas und sie zerbrachen, seht die Konsequenzen, sie bringen Ordnung in ihrem Leben. Sie zerbrachen die Gedenksteine und hieben die Aschera-Standbilder, also den Götzendienst, der damals existierte, den Achas durch sein schlechtes Vorbild und auch vielleicht die Vorfahren eingeführt hat, das wird einfach auch gereinigt. Ja? Es geht nicht nur um die Reinigung im Tempel, sondern es ist ein Tabula rasa im Leben aller Menschen. Sie distanzieren sich von dem Götzendienst. Sie zerstören die Höhen und die Altären ganz Juda und Benjamin, Ephraim und Manasse, bis diese vollständig ausgetilgt, bis sie diese vollständig ausgetilgt hatten. Danach kehrten alle Kinder Israels wieder zu ihrem Besitztum in ihre Städte zurück. Das ist das Erste. Das heißt, das Volk hat was gelernt und sie praktizieren das, was sie gelernt haben. Und dann geht es auch für Hiskia auch den Tempeldienst neu zu organisieren. Und indem er das tut, handelt Hiskia nach den gesetzten Vorschriften. Aber er erkennt auch, dass der Gottesdienst nicht dauerhaft funktionieren kann, wenn nicht jeder im Tempel seine Aufgabe erfüllt. Man hätte auch sagen können, oh, das war ein schönes Fest, das hat 2 Wochen lang gedauert, jetzt machen wir Pause mit dem Gottesdienst. Nein, Hiskia erkennt, das soll weitergehen, aber das kann nicht funktionieren, wenn nicht jeder seine Aufgabe erfüllt. Und deshalb muss der Gottesdienst auch neu strukturiert werden. Die Menschen müssen ihre Aufgaben bekommen. Das lesen wir in den Versen 2 bis 4. Hiskia stellte die Abteilung der Priester und der Leviten wieder her, dass jeder wieder seinen Dienst hatte, sowohl die Priester als auch die Leviten, Brandopfer und Friedensopfer darzubringen, zu dienen, zu danken und zu loben in den Toren des Lagers des Herrn. Also wir sehen hier, das soll weitergehen, das soll nicht aufhören. Es ist auch sehr wichtig, dass jeder seine Funktion erfüllt, dass jeder dient, dass jeder lernt, dem Gott Israel zu dienen. Und die Autoren des Neuen Testaments fordern uns auch auf, einander zu dienen und einander auch, und jeder von uns soll auch seine Aufgaben erledigen. Wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 10 und 11, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Aushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Und das gilt nicht nur für die Gemeindeleiter, sondern jeder in der Gemeinde wird dazu aufgerufen, auch Gott zu dienen und seine Aufgabe zu erfüllen. Schaut zum Beispiel, was Paulus in Römer Kapitel 12 sagt. Er sagt in den Versen 4 bis 6, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Und als Einzelne untereinander Glieder, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wir bekommen von Gott Gnadengaben und wir sollen sie zum Wohl der Allgemeinheit der Gemeinde auch zur Verfügung stellen. 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 7. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also Gottesdienst kann nicht funktionieren, wenn nur wenige sich beteiligen. Das ist Sache der ganzen Gemeinde. Und das sehen wir sehr wohl hier in den Tempeldienst, den Hiskia neu strukturiert hat. Ja, die wichtigste Errungenschaft Hiskias im zweiten Buch der Könige ist sein Glaube. Ein Glaube, den er während der Invasion des Königreiches Juda durch den assyrischen König Sennacherib bewiesen hat. Wenn wir die Geschichte in zweiten Bücher Kapitel 18 der Könige Kapitel 18 lesen, sehen wir, wie Gott die Stadt Jerusalem und das Königreich Juda auch auf wunderbaren Weise verschont hat. Und wir sehen auch, welchen Glauben König Hiskia bewiesen hat. Hier ist auch interessant, dass der Chronist, also der diesen zweiten Buch der Chronik schreibt, er ignoriert diese Invasion durch die Assyrer nicht, aber für ihn ist es nicht so wichtig. Er gibt uns keine ausführliche Beschreibung wie der Autor der Königsbücher. Was er aber möchte, obwohl er das in verkürzter Form hier schildert, die Absicht, die er hat, ist zu zeigen, dass die Befreiung, die das Königreich Juda erlebt hat, nicht einfach Zufall war, sondern auf die Treue des Königs Hiskia zurückzuführen ist. Gott hat Jerusalem wunderbar befreit, sein Volk, weil König Hiskia Treue erwiesen hat. Das ist, was der Chronist hier zeigen will. Das ist die Konsequenz von seiner Treue. Und das sehen wir ganz gut im Kapitel 32, Vers 1. Und als dies alles zu Ende war, die Gemeinde ist die Neuorganisation des Gottesdienstes, nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue, des Königs Hiskia, kam Sanherib, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte, sie zu erobern. Ja, oft denken wir, wenn ich Gott treu bin, wird er mich vor jeder Prüfung bewahren. Viele Menschen denken so, viele Christen, wir denken oft so. Ja, also wenn ich Gott diene, wird er mich bewahren, er wird mich segnen, er wird mich behüten, sodass mir nichts passiert. Hier ist es nicht der Fall in dieser Geschichte. Wir können uns auch fragen, warum steht denn da, also dass nach dieser ganzen bewiesenen Treue, dass dann gerade da kommt die Invasion durch den König von Assyrien, der sich schon das Nordreich geschnappt hat und jetzt will weitergehen und will auch Jerusalem erobern. Ja? Es ist also eigentlich der Gegensatz. Gott stellt wiederum den Glauben des Königs Hiskia auf die Probe und den Glauben seines Volkes. Deshalb müssen wir uns fragen, wie reagieren wir, wenn Gott etwas in unserem Leben zulässt, das schwer zu ertragen ist? Sicherlich hast du das schon mal erfahren, erlebt. Gerade da, als du dir vorgenommen hast, Gott wirklich zu dienen, einen Neuanfang zu machen, da passiert irgendwas, was wirklich dein Glauben auf die Probe stellt. Oft, wenn das passiert, das müssen wir bekennen, sind wir sauer auf Gott. Und anstatt ihm im Gebet zu suchen, die positive Reaktion wäre, resignieren wir. Wir vergessen Gott, wir lassen ihn beiseite und versuchen, die Probleme durch unsere eigenen Anstrengungen zu lösen. Ich kann es in meinem Leben sehen. Also ich Ich habe Situationen erlebt, wo ich den Eindruck hatte, also warum lässt Gott das zu? Und statt, dass ich Gott suche im Gebet, dann versuche ich, die Probleme selber zu lösen. Und ich vergesse Gott, ich vergesse zu beten. Aber wir sehen hier, dass Hiskia auf ganz andere Weise reagiert. Und das beweist sein Vertrauen in Gott. Und dadurch verherrlicht er auch Gott. Nicht wie sein Vater Achas. Wir haben eine interessante Parallele auch. Achas war auch in einer Situation, wo sein Reich bedroht wurde. Das lesen wir im Buch des Propheten Jesaja, in Kapitel 7. Vielleicht lest ihr. Also damals war das ein Bund zwischen dem König von Assur, also Syrien, und dem König von Israel. Die kommen und wollen Jerusalem belagern. Und dort lesen wir, dass sein Herz, das Herz des König Achas, bebte und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Das heißt, damals, wir sehen das bei Achas ganz besonders, statt Gott zu suchen, kriegen sie Angst. Es ist hier ganz anders bei Hiskia. Hiskia zeigt Glauben, er lässt sich nicht entmutigen und beweist Glauben. Sicherlich, wir lesen, dass er auch unter bestimmte Maßnahmen konkrete Schritte zur Verteidigung Jerusalems unternimmt. Es ist nicht so, dass er, das ist auch wichtig, dass wir sehen, also es ist nicht, weil er Gott vertraut, dass er gar nichts macht. Er sagt, okay, wir machen gar nichts und wir verlassen uns auf Gott, allein auf Gott. Nein, er unternimmt auch konkrete Schritte, um Jerusalem zu schützen. Aber wir lesen, dass er auf Gott hofft. Das sehen wir ganz besonders in den Versen 7 und 8 im Kapitel 32. Er sagt zu dem Volk, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Ja? Sieht, eine erstaunliche Armee hat sich da versammelt und belagert Jerusalem. Wir wissen nicht, wie viel, aber es war eine unzählbare Menge. Aber wie der Prophet Elisa erhebt er seine Augen und sieht, dass Gott ein Größerer bei dem Volk ist. Er sagt, mit ihm, mit dem König von Assyrien, ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk, das ist auch erstaunlich, wie das Volk reagiert, wenn das Volk den Glauben des König Hiskia sieht. Das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Sein vorbildliches Verhalten im Glauben hat eine positive Wirkung auch auf das Volk. Die Israeliten sind überzeugt, dass er recht hat, weil sie den Glauben und die moralische Korrektheit oder die moralische Gerechtigkeit dieses Königs sehen, kennen. Und deshalb vertrauen sie ihm. Und die Belohnung ist auch der Sieg. Gott schenkt Sieg hier. Und Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 2, Vers 14, erzählt auch von allen seinen Prüfungen. Er sagt, also ich könnte, weil ich mich so sehr für Gott einsetze, hoffen, dass mir nichts passiert und dass mir Gott nur Segen schenkt. Aber das ist nicht der Fall. Ich erlebe überall Prüfungen. Ich habe nur Schwierigkeiten. Aber er sagt, und das ist sehr wichtig auch für uns, in 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Paulus hatte, weil er das erfahren hat, hat gesehen, ich habe Prüfungen, aber diese Prüfungen haben einen Sinn. Jedes Mal, wenn ich Prüfungen habe, komme ich als Überwinder heraus und Gott lässt mich triumphieren. Und er bezieht sich auch auf die ganze Gemeinde. Er sagt, nicht nur ich erlebe das, sondern jeder von euch kann das auch erleben, wenn er den gleichen Glauben zeigt. Und dadurch lässt er auch den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbart machen. Er macht das, also den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar. Das heißt, durch die Prüfung, Gott gebraucht diese Prüfung, er benutzt diese Situation, um sich zu verherrlichen und um sich auch zu offenbaren. Wir kommen zum Ende langsam, Kapitel 32, da ist auch am zweiten Teil eine nicht so sehr positive Bilanz auch, also beziehungsweise die Bilanz ist nicht so ganz positiv. Wir lesen auch irgendwas, was zeigt, dass auch Hiskia bestimmte Fehler hatte. Genau, ab Vers 24. Zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank, da betete er zum Herrn, der redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Kennen auch diese Geschichte, die wird auch im zweiten Buch der Könige auch berichtet, auch bei Jesaja. Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Und da kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Als aber Hiskia sich darüber demütigte, dass sein Herz sich überhoben hatte, und er und die Einwohner von Jerusalem, kam der Zorn des Herrn nicht über sie, solange Hiskia lebte. Das heißt, ihr kennt diese Geschichte. Wahrscheinlich ist gemeint, dass nach seiner wunderbaren Heilung auch und dieser Befreiung die Babylonier auch Gesandten schickten nach Jerusalem. Und was hier wahrscheinlich gemeint ist, ist, dass Hiskia diesen Gesandten seinen ganzen Reichtum gezeigt hat. Ja, also er hat angegeben, hat ihnen alles gezeigt, hat gesagt, guck mal, wie Gott mich gesegnet hat. Und das wird hier als eigentlich nicht sehr positiv von Gott gesehen, sondern stolz. Und das zieht auch den Zorn Gottes auf ihn. Aber Hiskia tut Buße. Ja, das heißt, das ist auch sehr wichtig, das sehen wir auch bei David. David war kein vollkommener Mensch, er hatte auch viele Sünden. Aber in jeder Situation, als er seine Sünde erkannt, als Gott ihm seine Sünden gezeigt hat, hat er Buße getan. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir das auch tun. Es gibt keine Sünden, die nicht vergeben werden kann, wenn wir sie erkennen und bekennen. Und zum Schluss will ich auch noch mal diese Frage stellen, was können wir insgesamt aus dem Leben Hiskia lernen? Ja, sicherlich, dass er nicht vollkommen war und dass er Fehler beging, aber dass er in allem, und das könnte eine Überschrift sein über sein Leben, er versuchte in allem Gott zu ehren, Gott treu zu sein, Gott zu verherrlichen. Wir sehen in ihm den Wunsch, den Tempel zu reinigen. Wir sehen auch bei ihm den Wunsch, den Gottesdienst wiederherzustellen. Wir sehen, dass er ein Mann, ein Mensch des Glaubens war, ein Mensch, der Gehorsam zeigte, der Treue zeigte und dass auch sein Beispiel eine Ermutigung für das ganze Volk war. Und wir lesen, dass während seiner Herrschaft Juda, das ganze Volk, Glück erlebte und großen Wohlstand. Und mein Gebet ist, dass wir aus diesem Beispiel des Hiskia lernen, dass wir sehen, wie er sich verhalten hat, dass wir Konsequenzen ziehen für unser Leben, die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, wie wir Gott dienen. Auch für die Gemeinde, dass wir unseren Gottesdienst so gestalten, wie es Gott gefällt, nach seinem Wort. Und wir sehen auch, wir sollten nicht unbedingt jetzt materiellen Wohlstand und Segen erleben, aber wir wissen, weil wir zu einem neuen Bund gehören, dass wir im Himmel eine Belohnung haben, die Gott für diejenigen vorbereitet hat, ihm lieben. Und wir freuen uns auch auf diese Hoffnung. Amen. Ja, dann, wir wollen nochmal